BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch am heutigen Mittwoch zu einer Refresh-Folge wieder mit dabei sind. Wir haben ja bekanntlich Kanzlerdämmerung in Berlin. Kaum 14 Monate im Amt befindet sich Friedrich Merz auf dem Tiefpunkt, auf dem bisherigen Tiefpunkt bei den Umfragen. Und es wird diskutiert, ob es einen Neustart braucht mit einem neuen Kanzler. Leider ist es aber so, dass wir eigentlich wichtigere Themen haben als Parteipolitik, nämlich die Lage des Landes. Und wir wissen, der Niedergang der Wirtschaft hält an. Die Reformen, die nötig sind, sind schon lange bekannt. Stattdessen wird diskutiert, verhandelt, es werden Kommissionen eingesetzt. Und deshalb blicken wir heute zurück auf ein Gespräch, welches ich kurz vor der letzten Bundestagswahl mit Professor Hans-Werner Sinn geführt habe. Ich habe mit ihm gesprochen über die Notwendigkeit für einen Neustart, über die Notwendigkeit von Reformen, und er zeigte sich damals mit Blick auf die Wahlprogramme bereits sehr skeptisch. Leider zu Recht. Was getan werden muss, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen, was Professor Hans-Werner Sinn dazu sagt, darum geht es in der heutigen Ausgabe von BTO Refresh. Fangen wir also an. Am vergangenen Sonntag hatten wir hier im Podcast einen durchaus positiven Beitrag. Professor Daniel Groß hat dargelegt, dass die EU eigentlich kein Geldproblem hat, sondern vor allem eben Hebel hat, durch Reformen sich selbst voranzubringen. Er zeigte sich dort durchaus optimistisch, was der eine oder andere Hörer dann kritisiert hat. Zumindest habe ich das den Zuschriften entnommen. Doch ebenfalls wurde klar, dass die Reformen nicht nur auf EU-Ebene erfolgen müssen, sondern vor allem eben auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten. Und damit sind wir bei Deutschland. Deutschland als Säule der EU, als Säule des Euro, wackelt bedenklich. Das wissen Sie alles schon, nachdem Sie meinen Podcast regelmäßig hören. Natürlich gab es einige Reformen. Die Regierung hat die Verteidigungsausgaben stark gesteigert, Stichwort Sondervermögen. Sie hat die Schuldenbremse faktisch beerdigt, mit dem vordergründigen Ziel, in die Infrastruktur zu investieren. Aber sie tut das nicht. Und sie hat zugleich den Sozialstaat weiter ausgebaut. Ich denke an Mütterrente 3. Ich denke an die Haltelinie bei der Rente. Ich denke daran, dass der sogenannte Sozialabgabendenktag in diesem Jahr bereits auf den 11. April fiel, zwei Tage später als 2025. Und deshalb ist Deutschland heute laut Fiscal Monitor des IWF das Industrieland mit der größten fiskalischen Verschlechterung. Das wäre gar nicht so schlimm, wenn das Geld richtig verwendet würde. Wir wissen aber, die Veruntreuung hält an, wenngleich nun das Finanzministerium aufweist, es wäre alles gar nicht so schlimm. Aber selbst an den Zahlen vom Finanzministerium ist klar, ein guter Teil der Gelder fließt eben in den Konsum und nicht in die Zukunftsfähigkeit des Landes. Im Februar 2025, wenige Wochen vor der Bundestagswahl, habe ich an dieser Stelle mit Professor Hans-Werner Sinn gesprochen. Die Folge trug damals den Titel Wahl ohne Wahl. Und die These von Professor Sinn war hart. Die Programme aller antretenden Parteien gaben wenig Anlass zur Hoffnung, dass Deutschland nach der Wahl den notwendigen wirtschaftspolitischen Kurswechsel vollziehen würde. Wie wir heute sehen, hat er leider recht. Die Argumentation von Sinn war eigentlich klar. Zum einen hat er gesagt, dass der Reformbedarf in Deutschland sehr grundlegend ist. Es reicht nicht, hier und da ein bisschen Bürokratie abzubauen und hier und da etwas mehr auf Anreize zu setzen. Was nötig ist, geht weit über die Agenda 2010 von Gerhard Schröder hinaus. Ein Punkt, den ich auch immer wieder wiederhole. Die Wahlprogramme, wie gesagt, adressierten die Themen gar nicht oder nur halbherzig. Und nach der Wahl haben wir dann gesehen, dass nicht mal mehr die Wahlprogramme überhaupt umgesetzt werden. Hans-Werner Sinn hat vor der Wahl gefordert, damals die Schuldenbremse zu halten. Denn diese sei ein Stabilitätsanker für die Euro-Währungsunion. Heute wissen wir, wurde ad acta gelegt. Er forderte damals, das Rentensystem nicht weiter auszuweiten. Im Gegenteil, es wäre dringend nötig, das Rentenniveau an die Demografie anzupassen. Wir wissen, das Gegenteil ist erfolgt. Er forderte eine Reform des Bürgergelds, um Arbeitsanreize zu stärken. Auch das haben wir nicht bekommen. Im Gegenteil, die steigenden Mieten, die steigenden Lebenshaltungskosten und auch andere Maßnahmen, ich denke an den Wegfall der beitragsfreien Mitversicherung von Ehegatten, führt dazu, dass letztlich der Punkt, bis zu dem es sich lohnt zu arbeiten bzw. nicht zu arbeiten, immer weiter zugunsten der Nichtarbeit verschiebt. Eine Steuerreform, auf die können wir lange warten. Im Gegenteil, es wird über höhere Steuern gesprochen. Und einen energiepolitischen Kurswechsel, Professor Sinn ist wie ich der Meinung, wir müssten zurück zur Kernkraft, auch der ist nicht in Sicht. Vor dem Hintergrund, alles kam schlechter als vor einem Jahr erwartet. Das ist sozusagen eine schlechte Diagnose, aber es lohnt sich dennoch, die wichtigen Punkte gleich im Gespräch nochmal zu hören. Seit unserem Gespräch hat Professor Sinn in verschiedenen Veröffentlichungen und öffentlichen Auftritten nochmal nachgelegt. In seinem im Dezember 2025 erschienenen neuen Buch Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa fordert er, dass wir letztlich eine europäische politische Union brauchen mit eigener Armee. Da bin ich selber skeptisch, ich glaube, das werden wir nicht bekommen. Andererseits sagt er aber, die ökonomische Schwäche der EU sei in dieser geopolitischen Lage eine Existenzfrage. Und da bin ich bei ihm. Für mich gilt der Dreiklang, eine starke Wirtschaft ist die Voraussetzung für ein starkes Militär und eine starke Wirtschaft und ein starkes Militär sind die Voraussetzung, um geopolitisch überhaupt eine Rolle spielen zu können. Er hat diesen Gedanken in verschiedenen Beiträgen immer weiter fortentwickelt, hat auch klargemacht, dass letztlich die Maßnahmen der deutschen Politik nicht nur nichts bringen, sondern mit Blick auf Strompreissubventionen oder Tankrabatt eher schädlich sind.
Für KMUs kann die Geschäftswelt wie ein undurchdringlicher Dschungel wirken. Ein Ökosystem voller Lebendigkeit und Chancen, ja, aber auch voller unvorhersehbarer Gefahren und plötzlich auftauchender Risiken. Und seid ehrlich, im aktuellen wirtschaftlichen und geopolitischen Klima wird dieser Dschungel immer dichter, immer unberechenbarer. Es geht nicht mehr nur um die klassische unbezahlte Rechnung, die im Dickicht der Buchhaltung lauert. Es sind die zunehmend unzuverlässigen Kunden, die unerwartet zur Gefahr werden. Es sind die zweite und dritte Insolvenzwelle bei Partnern. Es ist die allgegenwärtige Unsicherheit, die ihre Pläne über Nacht zunichte machen kann. Wie navigieren Sie sicher durch diese sich ständig verändernde Landschaft? Sie brauchen einen erfahrenen Begleiter. Allianz Trade kennt sich in diesem Dschungel aus. Allianz Trade ist der Partner, der Ihnen hilft, Risiken nicht nur zu erkennen, sondern mit intelligenten Lösungen zu begegnen. Produkte wie die Forderungsausfallversicherung oder Bürgschaften von Allianz Trade schützen wirksam vor unbezahlten Rechnungen, bewerten die Bonität Ihrer potenziellen Kunden und geben Ihnen die nötige Sicherheit, damit Sie sich auf Ihr Wachstum konzentrieren können. Finden Sie Ihren Begleiter. Erfahren Sie mehr in den Shownotes oder unter allianz-trade.de/bto.
Heute lohnt es sich, 16 Monate nach dem Gespräch, das Gespräch sich nochmal in Erinnerung zu rufen. Es zeigt ganz deutlich, dass es eben nicht schwer ist, die Hebel zu identifizieren, an denen wir ziehen müssten, um Deutschland wieder auf Kurs zu bringen. Bevor wir zu meinem Gespräch mit Professor Hans-Werner Sinn kommen, noch ein Hinweis für Hörerinnen und Hörer, die zu den Themen Wirtschaft, Politik und Finanzen rund um die Uhr auf dem Laufenden sein möchten, aber noch kein Handelsblatt-Abonnement haben. Unter dem Link handelsblatt.com/mehrperspektiven finden Sie ein H-Plus-Vorteilsangebot. Für nur 1 Euro können Sie 4 Wochen lang auf alle Inhalte zugreifen und sich von der journalistischen Qualität des Handelsblatts überzeugen. Den Link finden Sie wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Hans-Werner Sinn.
Professor Hans-Werner Sinn ist von 1999 bis 2016 Präsident des IFO-Institutes für Wirtschaftsforschung in München gewesen und ist emeritierter Professor für Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Er promovierte 1978 in Mannheim und habilitierte sich 1983 eben dort. Sinn war Gastprofessor an Universitäten in Bergen, London, Princeton, Stanford und Jerusalem. Er ist Gründungs- und Ehrenpräsident des CES-IFO-Netzwerkes und Mitherausgeber mehrerer wirtschaftswissenschaftlicher Zeitschriften. Zu seinen einflussreichsten Büchern zählen »Ist Deutschland noch zu retten?«, das die Agenda 2010 mit angestoßen hat, »Die Target-Falle« und zuletzt »Trump, Putin und die Vereinigten Staaten von Europa«. Sinn ist Träger zahlreicher Ehrendoktorwürden und gilt seit Jahrzehnten als die zentrale Stimme der ordnungspolitischen Tradition in der deutschen Wirtschaftsdebatte.
Sehr geehrter Professor Sinn, ich freue mich ausgesprochen, Sie erneut in meinem Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, ich freue mich auch, Herr Stelter.
Herr Professor Sinn, Sie blicken seit Jahrzehnten auf die deutsche Wirtschaftspolitik. Und keiner ist wahrscheinlich so aktiv gewesen mit der Politik und auch mit den Medien und auch mit Ihren vielen Büchern, die Sie veröffentlicht haben, auch Büchern, die sich an die Öffentlichkeit gerichtet haben, die Wirtschaftspolitik in Deutschland zu beeinflussen. Wenn Sie jetzt auf das Land blicken, was für eine Bilanz würden Sie eigentlich ziehen nach den letzten Jahrzehnten deutscher Wirtschaftspolitik?
Ja, also wir hatten ja vor 20 Jahren, Sie sprechen von Jahrzehnten, eine Krise am Arbeitsmarkt. Wir waren Weltmeister bei der Arbeitslosigkeit der Geringqualifizierten, weil die Lohnersatzleistungen die Lohnskala von unten her so weit hochgedrückt hatten, aus gut sozialpolitischen Erwägungen, aber mit der Konsequenz, dass eben die Arbeitsplätze wegrationalisiert wurden für die Geringqualifizierten. Also das wurde behoben durch die Schröderschen Reformen, wo eben letztlich der implizite Mindestlohn gesenkt wurde, der im Sozialsystem steckt. Inzwischen haben wir wieder einen offiziellen Mindestlohn und die Demografie verhindert, dass wir jetzt allzu viele Arbeitslose haben, aber die bauen sich andererseits auf. Na, insgesamt ist, sagen wir mal, zur Schröder-Zeit noch das Richtige getan worden, aber dann kam diese verheerende Merkel-Zeit, wo also die Schröderschen Reformen alle konsumiert wurden durch sozialstaatliche Geschenke und durch Konzessionen an den Zeitgeist. Man denke nur an die Abschaffung der Atomkraftwerke nach dem Beschluss einer Ethikkommission und auch sozialpolitische Leistungen, die inzwischen erhöht wurden und die das Nichtarbeiten immer irgendwie attraktiver gemacht haben, Bürgergeld. Und dann kam aber natürlich noch die Klimapolitik dahinterher. Frau Merkel hatte ja immer Angst vor den Grünen und hat dann eine antizipierende grüne Politik gemacht, um den Grünen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Asymmetrische Demobilisierung nannte sie das. Wo sind wir jetzt? Jetzt ist das ein großer Scherbenhaufen. Wenn einem Land 17 Atomkraftwerke verloren gehen, dann würde man ja normalerweise an eine feindliche Attacke denken, eines ausländischen Feindes. In diesem Fall haben wir das selber beschlossen, aus Gründen, die, glaube ich, nicht gut erwogen waren.
Aber würden Sie sagen, dass die Situation, die wir heute haben, letztlich nur auf diese zwei großen Themen, zu teure Energiekosten und Ausbau Sozialstaates, zurückzuführen ist? Oder ist es nicht auch ein bisschen eine normale Entwicklung, dass ein Land mit so alten Industrien, wie wir sie haben, einfach aufgrund des technologischen Fortschritts, der Entwicklung der Welt, auch des Aufholens von Ländern wie China, einfach sowieso unter Druck ist?
Nee, das ist es nicht, denn andere Länder der westlichen Welt kommen damit besser zurecht. Ein ganz starker Grund natürlich bei uns ist die enorme demografische Krise. Die Zahl der Alten relativ zu den Jungen, wenn man also den Altersquotienten nimmt, die steigt in Deutschland schneller als im Durchschnitt der OECD-Länder, also ganz rapid. Und das manifestiert sich darin, dass die Babyboomer jetzt 60 Jahre alt sind und in Kürze ja aus dem Arbeitsleben ausscheiden. Die haben das Land noch getragen, die letzten Jahrzehnte. Die fallen ja jetzt weg und das wissen die Firmen. Also im Moment gilt ja die Devise, rette sich, wer kann.
Gut, aber das heißt eigentlich, wir haben die demografische Entwicklung sowieso gehabt. Wir haben im Prinzip aber die in den Merkel-Jahren sozusagen das gute Umfeld nicht genutzt, uns dafür fit zu machen, sondern wir haben die Energie teuer gemacht und wir haben den Sozialstaat ausgebaut und haben quasi auf diese Art und Weise, statt vorzusorgen, eigentlich eher die Vorräte mit verbraucht.
Ja, so ist das. Der Atomausstieg ist schlimm und der Kohleausstieg parallel dazu, da hat Joschka Fischer schon mal gesagt, das kann er sich schwer vorstellen, dann hätten die Grünen ein Problem. Und das haben sie ja jetzt. Die Leute merken ja, dass das so nicht funktioniert.
Na gut, aber das Problem haben wir vor allem wir. Und ich meine, jetzt werden wir ja schauen, wir schreiben 20 Jahre 2025, wir haben bald Wahlen. Das wird sich also noch zeigen. Ich denke, die Zustimmung für die Grünen nimmt wieder zu. Meine Frage wäre jetzt eigentlich, ich glaube, die Analyse ist relativ einfach. Die Frage ist ja eher, was sollte man jetzt tun? Ich meine, Demografie können wir so schnell nicht ändern. Es gibt jetzt Überlegungen, einige sagen, ach, lass uns alte Atomkraftwerke reaktivieren. Andere sagen, ach, lass uns den Sozialstaat ein bisschen modernisieren. Die FDP spricht jetzt von ein bisschen Elon Musk, ein bisschen Javier Milei. Ich meine, wenn Sie jetzt was zusammenfassend sagen könnten, was sollte getan werden? Kann man überhaupt noch was tun oder was sollten wir tun?
Ja, wir müssen nach meiner Auffassung leider eine Kehrtwende bei der Klimapolitik machen. Diese unilaterale Klimapolitik, die ist naiv und die funktioniert halt nicht, weil die Brennstoffe, die wir jetzt nicht mehr kaufen, wegen unserer ganzen Maßnahmen, wir packen die Häuser in Watte, wir verbieten den Verbrauch von Öl für die Heizung, wir haben Verbrennerverbot bei den Autos und alles das. Das ist ja alles Nachfrageminderungen auf den Weltmärkten. Die führen ja nicht dazu, dass weniger CO2 ausgestoßen wird. Nur auf europäischem Territorium weniger CO2, aber nicht weltweit. Denn die Brennstoffe, die wir freigeben, die bleiben ja nicht in der Erde, sondern die werden woanders hin geliefert. Also mit handelbaren Brennstoffen, und das ist also Öl, Gas und es ist auch die Steinkohle oder bei handelbaren Brennstoffen eine Politik der Nachfrageminderung zu betreiben, um das Weltklima zu retten, ist ja geradezu naiv. Wie kann denn das funktionieren? Es gibt ja viele Verbraucherländer auf der Erde und es gibt viele Länder, die die Ressourcen extrahieren. Die Verbindung zwischen denen läuft über Märkte. Wie soll denn ein Land, eine Gruppe von Ländern, so klein wie die EU es nun mal ist, durch eine Verminderung des Verbrauchs da irgendwas am Weltklima ändern können? Das würde ja doch voraussetzen, dass diese Ländergruppe selber große Tanks anlegt und die Brennstoffe, die es nun nicht mehr verbrennen will, dort einlagert. Aber das ist ja auch ein viel, viel zu teurer und absurder Vorschlag. Nur dann könnte man unterstellen, dass das der Kohlenstoff nicht mehr in die Luft kommt. Aber doch nicht, wenn man einfach weniger kauft. Deswegen ist ja auch diese ganze Politik zur Hälfte, würde ich mal sagen, in der EU industriepolitisch begründet und nicht etwa klimapolitisch. Wir haben das ja häufig in der Politik. Es gibt eine moralische Ebene, auf der diskutiert wird. Das ist das, was man dem Volk so vorsetzt. Klima, wir wollen die Welt retten und so weiter. Und dann gibt es eine industriepolitische Ebene. Wie können wir denn also unsere eigenen Schäfchen hier ins Trockene bringen? Und da gab es sicherlich in Frankreich das Interesse, frühzeitig diese blöden deutschen Verbrenner zu verbieten, die eben besser funktionierten als die eigenen. Und deshalb diese Politik zu machen, nicht? Da hat man sich dann die Grünen geschnappt, so sage ich mal, in einer Koalition, nicht die Grünen als Partei, aber die Grünen Bewegten, die es überall in Europa gab, und hat dann idealistisch diese extremistische Klimapolitik betrieben. Sie müssen sich mal vorstellen, was wir beschlossen haben. Wir haben beschlossen, dass der CO2-Ausstoß auf null runtergehen soll, in jetzt nur noch 20 Jahren. Wir haben seit 1990, das ist immer das Basisjahr für all diese Verträge, den CO2-Ausstoß um 43% reduziert. Jetzt bleiben noch 57% über, die wir auch noch reduzieren müssen, damit wir auf null sind. Und dafür haben wir noch 20 Jahre. Wie soll denn das gehen? Ist vollkommen unmöglich. Zumal der erste Schritt, den wir gemacht haben, im Wesentlichen auf den Untergang der DDR-Industrie, der CO2-intensiven DDR-Industrie zurückzuführen ist. Wir könnten das ja nur wiederholen, wenn wir jetzt auch die größere westdeutsche Industrie kaputt machen. Und darauf läuft es ja fast hinaus. Wir haben ja ein Industriesterben besonderer Art seit 2018. Und das ist dieses Jahr, in dem die Verbrennerverbote da praktisch doch verhängt wurden, wenn man die Flottenverbrauchsformeln mal zugrunde legt. Da haben wir einen zweistelligen Rückgang der Industrieproduktion in Deutschland. Und wir liegen beim Automobilbau und bei der Chemie so bei -18% in der Größenordnung. Ja, das ist eine Deindustrialisierung. Einige sagen ja, es besteht die Gefahr einer Deindustrialisierung. Da kann ich ja nur lachen. Die Deindustrialisierung ist seit 7 Jahren in Deutschland zugange. Das ist ja unglaublich, wie naiv eigentlich der öffentliche Diskurs in Deutschland geht. Man kann doch nicht durch Verbote von allem möglichen Wachstum erzeugen. Diese Verbote machen erstmal alles kaputt. Wir schlagen mit dem dicken Hammer auf die Industrie und machen alles, schlagen alles kurz und klein. Und dann sagen wir, das ist eine Wachstumspolitik, indem wir dann anschließend mit staatlicher Unterstützung irgendwas Neues, Grünes aufbauen. Das ist hier unvorstellbar, wie dieser Unsinn durchgehen konnte und wie auch die Medien hier mitgemacht haben. Ich möchte schon glauben, dass die Medien und die Politik hier eine unheilvolle Allianz eingegangen sind. In den Medien sitzen ja doch sehr viele Romantiker. Es gibt natürlich ernstzunehmende Wirtschaftsjournalisten, aber über diese wirtschaftlichen Fragen haben die Romantiker auch sehr viel zu sagen gehabt und haben wundervolle Ziele proklamiert. Und dann haben sie die Politiker veranlasst, diese Ziele zu übernehmen und das alles auch dem Volk so zu verkünden, weil wenn sie das gemacht haben, das wussten die Politiker, würden die Medien anschließend applaudieren und das Volk würde man schon mitziehen. Aber jetzt merkt das Volk endlich, dass das ja gar nicht stimmt. Nicht? Es kostet ja nicht nur eine Kugel Eis und es ist ja nicht so, dass die Sonne keine Rechnung schickt. Das ist zwar so, aber es ist trotzdem völliger Unsinn, solch einen Spruch in die Welt zu setzen, weil das ja alles sehr teuer wird. Wir haben die grünen, flatterhaften Energien, die sind mal da, mal sind sie nicht da, je nach Wetterlage. Im Sommer ist viel Energie da, im Winter fehlt sie in den Dunkelflauten. Wir wissen nicht, wie wir da zurechtkommen und wir brauchen die konventionellen Energien weiter und dadurch haben wir alles doppelt. Es ist natürlich schön, grüne Energien zu haben. Ich bin auch nicht grundsätzlich dagegen, aber zu glauben, dass das denn alles billiger wird und dass wir noch einen Wettbewerbsvorteil haben und Wachstum generieren, also das ist einfach nicht seriös und das kann nur von Romanschriftstellern kommen, die den Politikern die Feder führen und die die Zeitschriften füllen mit ihren komischen Artikeln.
Viele schauen beim Trading zuerst auf die Strategie. Dabei wird oft vergessen, dass auch die Ausführung selbst einen Unterschied machen kann. Also, wie schnell wird ein Trade ausgeführt, wie eng sind die Spreads und wie direkt ist eigentlich der Marktzugang? Genau an dem Punkt setzt TradeGate Direct an. Die App richtet sich an aktive und erfahrene Trader, die bewusst handeln und mehr Kontrolle über ihre Orders haben möchten. Gehandelt wird direkt über die TradeGate BSX ohne externe Intermediäre zwischen Order und Börse. Gerade bei häufigerem Trading spielen Themen wie Liquidität, Spreads oder Slippage eine größere Rolle, als viele denken. Deshalb setzt TradeGate Direct auf transparente Ausführung, professionelle Ordertypen und tiefe Performance-Reportings, mit denen sich das eigene Trading detaillierter auswerten lässt. TradeGate Direct wurde bereits zweimal in Folge von Stiftung Warentest als Kostensieger ausgezeichnet. Dazu kommen lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr und dauerhaft kostenfreies Trading. Marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Hinter der Trading-App steht die Berliner TradeGate AG, ein Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung im Finanzmarktbereich. Wenn Sie sich das anschauen möchten, unter tradegate.direct finden Sie alle Informationen zur App und den Funktionen. Den Link gibt's in den Shownotes.
Jetzt haben Sie eine Reihe von Punkten gesagt, die ich gerne adressieren wollte. Ich würde ganz gerne zum Thema kommen, erstmal zur Deindustrialisierung, zur Messung. Ich muss Sie deshalb fragen, weil Sie wissen ja, ich mache jede Woche den Podcast. Ich hatte einen Kollegen vom IFO-Institut zu Gast, Herrn Wollmershäuser, und der hat eben mit mir diskutiert über den Unterschied zwischen Bruttowertschöpfung und Produktion. Und der meinte dann im Moment, naja, die Produktion wäre zurückgegangen, aber die Bruttowertschöpfung wäre hoch geblieben, was dafür sprechen würde, dass man mehr auf Klasse statt Masse setzen würde. Also er war jetzt nicht so weit zu sagen, er glaubt nicht, dass es die Industrialisierungsgefahr geben würde, aber er meinte so, in den Zahlen sieht man das so noch nicht. Und ich muss Sie das jetzt einfach fragen, was Sie dazu sagen, einfach deshalb, weil meine Hörer sehr treu sind und mich dann fragen werden, warum hast du es nicht gefragt?
Naja, also es gibt hier verschiedene Statistiken. Also die reale Bruttowertschöpfung definiert man so, dass also die Verkäufe der Unternehmen mit einem Preisindex deflationiert werden und die Einkäufe an Vorprodukten mit dem anderen. Leider sind in den letzten Jahren die Margen der Firmen ja zurückgegangen. Die Vorprodukte sind teurer geworden und den Effekt nimmt man dann raus. Und dann sieht das so aus, als wäre da gar keine Deindustrialisierung. Das Einzige, was hier, glaube ich, wirklich verlässlich ist, ist die Industrieproduktion selber als Mengenindex. Und die zeigt ja einen klaren Rückgang. Im Übrigen sind ja die Werksschließungen im Bereich der Automobilindustrie keine Einbildung, sondern Realität.
Dann kommen wir mal generell zur Industriepolitik. Sie haben gerade gesagt, dass ich meinte, naja, die Franzosen haben da eigene Interessen. Da würde ich Ihnen sicherlich zustimmen. Das sieht man übrigens auch beim Stichwort Batterien, wo die ja auch durchsetzen, dass bei der Batteriefertigung der durchschnittliche Strommix eines Landes angesetzt wird bei den CO2-Kosten und nicht der Strommix der Batteriefabrik. Was eben dazu führt, dass im Prinzip in Deutschland aufgrund der CO2-Intensität einer Batteriefertigung gar nicht ökonomisch darstellbar ist. Aber wenn wir mal generell auf das ganze Thema blicken, muss man doch eigentlich sagen, naja, es nützt uns doch nicht, wenn Frankreich jetzt Deutschland schwächt, weil in Wahrheit sehen wir es ja gerade bei Elektroautos, die Chinesen das Geschäft machen. Also ist die Industriepolitik nicht letztlich total gescheitert?
Ja, sicher. Die Franzosen haben sich hier gewaltig verkalkuliert. mit ihrem Ansatz, eben die Verbrenner zu verbieten, nicht? Damals, als der Dieselskandal war, da hat man also in dem Wind dieser öffentlichen Empörung das dann alles durchsetzen können. Inzwischen kommen die Chinesen und zeigen uns, wie E-Autos gehen. Und die können das einfach viel besser. Und was machen wir Europäer? Jetzt setzen wir auch noch auf Zölle, um die Chinesen wieder draußen vorzuhalten. Das ist doch von vorne bis hinten eine verkorkste Politik. Um den Freihandel kommen wir ja nicht herum. Und das Schlimme, was ich jetzt sehe, ist, dass der Trump natürlich auch keinen Freihandel will. Die Deutschen dürfen ihre Verbrennerautos in Europa jetzt nicht mehr verkaufen. Ja, also sind sie nach Amerika gegangen und haben versucht, dort sie zu verkaufen, wo es ja nicht diese Einschränkungen gibt. Aber das stört jetzt die Amerikaner gewaltig. Und der Trump sagt, das macht er jetzt nicht mehr. Er verhängt hohe Zölle. Und stattdessen sagt er, sollen die deutschen Hersteller doch ihre Autofabriken in Amerika errichten. Also er will nicht, dass wir die Autos verkaufen, wohl aber, dass wir Fabriken liefern nach Amerika. Damit werden wir ja doppelt in die Zange genommen. Einerseits die französische Industriepolitik, die uns den Heimatmarkt kaputt macht, und andererseits die amerikanische Industriepolitik, die die deutschen Firmen zwingt, ihre Zelte in Amerika aufzubauen. Da werden wir ja wie so eine Zitrone ausgequetscht von beiden Seiten. Das kann doch wohl nicht sein. Da müssen wir eine Gegenstrategie entwickeln. Und zum Glück haben wir jetzt das Mercosur-Abkommen, das aber nun die Franzosen gerade wieder nicht wollen. Also da müssen wir hart bleiben und sehen, dass die Italiener mit auf unserer Seite bleiben. Dann kriegen wir das durch gegen die Franzosen. Die Franzosen haben ja 2003 auch das explizite Verbrennerverbot ab 2035 gegen Deutschlands Willen, expliziten Willen durchgedrückt, mit einer Mehrheit im Ministerrat. Da müssen wir uns jetzt nicht scheuen, also wenigstens das Mercosur-Abkommen durchzubringen.
Wobei im USA würde ich ja sagen, ja gut, Trump droht jetzt mit Zöllen, aber Trump lockt ja auch. Ich meine, er sagt ja eigentlich ganz banal, kommt zu uns, ihr habt weniger Regulierung, ihr habt tiefere Steuern und Abgaben und ihr habt auf jeden Fall günstigere Energie. Ich meine, das ist doch eigentlich ein fairer Wettbewerb, wo man sagen muss, na gut, wenn wir freiwillig das nicht machen wollen, dann sind wir selber schuld.
Wie bitte? Fairer Wettbewerb? Der hat ja von Zöllen gesprochen, die er erheben will. Jetzt hat den Zollsatz für Europa noch nicht benannt, weil er ein bisschen Angst hat, aber die indirekten Lieferungen der Europäer über Mexiko und über Kanada, die hat er schon mal abgeblockt.
Aber nochmal klar zu machen, es geht nicht um, der Zoll ist natürlich nicht fair, aber ich will sagen, ansonsten spricht der Trump, sagt ja, kommt zu uns, ihr bekommt bei uns billige Energie, weniger Regulierung und geringere Steuernabgaben. Und das ist ja schon etwas, was ja dann diese drei Aspekte sind, fairer Wettbewerb. Und wenn wir teure Energie.
Ja, es ist nicht fair im Lichte des Klimaabkommens von Paris, was die Amerikaner ja doch zumindest temporär hier respektieren wollten. Danach müssten die westlichen Länder ja allesamt runtergehen mit dem Energieverbrauch, also wenigstens mit dem CO2-Ausstoß. Und die Amerikaner sagen jetzt, kümmert uns nicht, wir steigen da aus. Das hat Trump schon erklärt. Er macht da wieder nicht mit. Er war ja schon mal ausgestiegen, dann war der Biden wieder eingestiegen, jetzt wieder Ausstieg. Und sein Slogan ist Drill, Baby, Drill. Nicht? Also er will jetzt, dass das Öl wieder ganz billig wird und dass Amerika an die alten Erfolge mit dem billigen Öl hier anknüpfen kann. Und dann kann Europa ja unmöglich eine Klimapolitik fortsetzen wie bislang. Es ist irgendwie nicht fair von dem Trump, dass er die Klimapolitik nicht mitmacht, die die Welt braucht, um das CO2-Problem zu lösen. Aber er macht es nun. Ja, was machen wir jetzt?
Ja, meine Frage, was sollen wir jetzt da machen? Ich meine, das ist
aufhören mit unserem unilateralen CO2-Verboten. Also nochmal, ich kann es nicht intensiv genug sagen. Es macht keinen Sinn, eine Klimapolitik aufzubauen auf der Idee, international handelbare Brennstoffe nicht mehr zu kaufen. Und das ist unsere gesamte deutsche und europäische Klimapolitik. Geht nur von der Nachfrageseite aus, schaut nicht auf die Rückwirkungen auf den Weltmärkten, überlegt nicht, ob die Ölscheiks daraufhin das Öl in der Erde bleiben oder ob die Tanker nicht irgendwo anders hinfahren. Das kommt ja gar nicht vor in der deutschen Debatte. Es ist aber essentiell und empirisch ist es leider so, die Tanker machen eine Kurve anderswohin. Die Ölscheiks lassen sich gar nicht beirren durch die Preissenkungen, die wir potenziell erzeugen könnten durch unsere Nachfrageeinschränkungen. Die extrahieren weiter. Das haben die letzten 40 Jahre gezeigt, vor Corona zumindest, als die Weltmarktpreise rauf und runter gingen, weil Teile der Welt in einen Boom gingen oder wieder in eine Rezession gingen. da reagierte die Ölförderung überhaupt nicht. Das war einfach eine Gerade, wenn Sie sich die Kurve hinmalen. Und das heißt, dass die Nachfrageeinschränkungen von Teilen der Welt, die jetzt mal in der Rezession waren, aufgefangen wurden durch Nachfrageerhöhungen in anderen Teilen der Welt und nicht etwa dadurch, dass das Öl stattdessen in der Erde gelassen wurde. Und wenn es nicht in der Erde bleibt, geht's in die Luft und dann haben wir einen Klimaeffekt. Und genauso ist das mit der unilateralen europäischen Klimapolitik. Die macht ja nur unsere Industrien kaputt, ohne dass sie irgendwem was bringt.
Jetzt würden natürlich Klimaschützer ihnen entgegenhalten und würden sagen, ja, aber wenn jetzt die Amerikaner sich schlecht verhalten oder die Chinesen sich schlecht verhalten und wir auch, dann ist es mit dem Klimawandel sowieso, können wir nicht mehr stoppen. Also wenn wir jetzt sagen, wir hören auf mit dieser unilateralen Politik, was sollten wir denn stattdessen machen?
Ja, gemeinsame Abkommen. Oder was wir unilateral auch machen können, ist tatsächlich Kohlenstoff in der Erde zu lassen, den wir hier haben. Wir haben ja nicht viel, aber wir haben die Braunkohle. Wenn wir die nicht mehr fördern, dann bleiben jedenfalls diese Kohlenstoffatome, die dann später mal oxidieren könnten bei Verbrennungsprozessen, in der Erde. Die gehen nicht in die Luft, definitiv. Kommt keiner ran in der Welt, jedenfalls nicht mit friedlichen Mitteln. Das funktioniert. Das kann man unilateral machen. Unilateral kann man auch Sequestrierung betreiben. Man kann also das CO2 versuchen abzuscheiden, bei Verbrennungsprozessen unter Druck bringen, bei 42 Meter Meerestiefe, wenn man sie runterpumpen würde irgendwie, wäre der Druck schon so hoch, dass das CO2 flüssig wird. Und selbst in der Nordsee finden sich viele Plätze mit leeren Lagerstätten von Öl oder von Gas, wo Platz ist, wo man das reinpumpen kann und da bleibt das ewig flüssig liegen. Und da es 20% schwerer ist als Wasser, dieses flüssige CO2, kommt es auch nicht hoch. Man muss da nur ein bisschen leicht zumachen oben über diesen Löchern und schon bleibt es da. Es besteht keine Gefahr. Die Norweger bieten ja diese Leistungen bereits an. Nur mal zur Information, vor kurzem hat man einen CO2-See auf dem Boden der Tiefsee zwischen Japan und Taiwan gefunden, wo das flüssige CO2 da unten einfach liegt und nicht hochsteigt. Nicht? Also man muss das nicht so machen, aber das gibt doch zumindest eine Hoffnung, dass man Wege findet, unter dem Meeresboden recht große Mengen von flüssigem CO2 unterzubringen. Und das wäre eine unilaterale Politik, die Europa und Deutschland machen kann. Dass der Kohlenstoff, der da wieder in die Erde reingestopft wird, der kann nicht in die Luft und dann haben wir einen Beitrag geleistet. Aber bloß zu sagen, wir kaufen weniger Öl auf den Märkten, das ist ein Beitrag von null. Es ist nicht nur ein kleiner Beitrag, wie viele sagen, es ist kein Beitrag. Es schafft ein schönes Bauchgefühl, dass wir die Guten sind. Aber man kann jetzt sagen, gut, jetzt kommen wir mit dem kategorischen Imperativ von Kant und sagen, ich muss ja so handeln, dass das Prinzip meines Handelns ein allgemeines Gesetz sein könnte. Das funktioniert aber hier nicht, denn die anderen halten sich ja nicht an dieses Gesetz. Im Gegenteil, wir veranlassen sie durch unsere Nachfrageeinschränkung, indem wir dadurch die Weltmarktpreise senken, noch mehr zu kaufen. Also wir veranlassen sie durch unsere europäische Politik, die internationale Klimapolitik zu unterlaufen. Und ich brauche dieses Wort mal extra, weil das Verfassungsgericht davon gesprochen hat, die Deutschen dürften jetzt keine Politik betreiben, damit die anderen unsere Politik unterlaufen. Haben es natürlich anders gemeint als ich jetzt, aber trotzdem sollte man sich das mal überlegen. Auch im Übrigen war Kant nicht so naiv zu glauben, dass der kategorische Imperativ ein sinnvolles Handlungsmotiv ist, wenn man weiß, dass die anderen sich nicht dran halten, nicht? Er hat ja das Buch vom ewigen Frieden geschrieben und da hat er sehr wohl ein Plädoyer dafür abgegeben, sich auch gegenüber einem Aggressor, der sich nicht friedlich verhält, mit Waffengewalt zu antworten. Und selbst die Grünen sagen ja, wir sollen Putin mit Waffengewalt antworten. Naja, also wenn man jetzt den kategorischen Imperativ nimmt, dann dürfte Deutschland ja gar nichts machen gegen die Russen. Und den Ukrainern nicht helfen. Von vorne bis hinten ist das doch alles inkonsistent, wie da argumentiert wird.
Was halten Sie denn dann vor dem Hintergrund dieser Diskussion davon, dass wir ja zurzeit zumindest eine Politik haben, die sagt, unsere Antwort auf hohe Energiepreise ist ein beschleunigtes Weiter-so. Also wir bauen noch mehr Solar aus, wir bauen eine Wasserstoffwirtschaft auf, wir wollen im Prinzip Wasserstoff importieren, wir subventionieren Unternehmen, die ihre Produktionsprozesse auf die Zukunftstechnologien umstellen wollen. Ich kann mir die Antwort schon denken, aber ich meine, was halten Sie davon? Ist da im Kern noch was Gutes dran oder sagen Sie sofort stoppen?
Naja, also wir haben ja grüne Energie, die ist also jetzt heutzutage tatsächlich schon recht günstig, so dass man also das nicht im Grundsatz verteufeln sollte. Aber jetzt eine Wasserstoffwirtschaft aufzubauen, das macht das Ganze ja sehr, sehr teuer, nicht? Die grüne Energie in Form von Wind und Sonne ist eine flatterhafte Energie. Die geht mal rauf und mal runter und die kann alleine nicht. Da brauchen wir also eine gegenläufige konventionelle Energie, die raufgeht, wenn der Wind nicht da ist und die Sonne nicht da ist und umgekehrt, die steuerbar ist, gegenläufig. Wenn wir die nicht wollen, geht es nur, indem wir tatsächlich Wasserstoff einsetzen, um damit in modifizierten Gaskraftwerken Strom zu erzeugen. Aber der Wasserstoff ist sehr, sehr, sehr teuer. Und da kommt das Problem mit dem Wettbewerb. Wir können diese Politik in Europa nicht ohne über Wettbewerb nachzudenken. Wir können ja nicht einfach hier Industrie weiter haben, die uns teuer zu stehen kommt. Wir können das zwar mit den Steuermitteln jetzt kompensieren, nur das für Deutschland bleibt es ja genauso teuer. Ist egal, wer das bezahlt, der Steuerzahler oder das Unternehmen. Ja, wir müssen es ja letztlich zahlen. Und es geht zu Lasten dann des deutschen Wohlstandes, wenn man das so macht. Es sind immer diese internationalen Marktprozesse. Wir haben Wettbewerb auf den Arbeitsmärkten. Wir können nicht einfach beliebige Löhne fordern, dann geht die Industrie halt hier kaputt. Wir können nicht einfach beliebige Energiekosten konstruieren, indem wir da auf Wasserstoffwirtschaft setzen, wenn die anderen das nicht machen. Das funktioniert alles überhaupt gar nicht. Wir müssen uns mit den Produktpreisen und der Qualität der Produkte am Weltmarkt orientieren. Immer, immer, immer muss man auf die Wettbewerbe auf den verschiedenen Märkten schauen. Und wenn ein Land glaubt wie Deutschland, es könnte sich aus diesem ganzen Wettbewerbsprozess rausstehlen und da irgendwas machen, was anderen Regeln folgt, dann kann das ja nur schiefgehen. Und wir sind gerade dabei, diese Riesenfehler zu machen. Sie wurden schon gemacht in der ganzen Merkel-Zeit. Atomausstieg. Ne? Es gibt nichts Billigeres als ein Atomkraftwerk, das schon bezahlt ist und da steht. Ja, das sind alles versunkene Kosten, das weiter zu betreiben. Das Verbrennerverbot praktisch 2018 mit der Verschärfung der Formeln. Das sind, als könnte man einfach so sagen, wir machen jetzt Elektroautos und stellen uns dem Wettbewerb, obwohl wir die ganzen seltenen Metalle nicht haben, sondern von den Chinesen kaufen müssen. Der Batterieblock ist ein riesiger Teil an den Kosten. Da kommen wir doch nie im Wettbewerb klar mit den anderen. Das ist alles Verkennung von ökonomischen Zusammenhängen. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, gab es weder in der Merkel-Regierung noch in der Nachfolgeregierung viel ökonomischen Sachverstand. Also ich sehe da eigentlich keine Ökonomen so richtig am Werke. Man hat idealisierend, moralisierend dieses Thema behandelt und hat dann irgendwelche wunderschönen Dinge vorgegeben, die in der realen Welt nicht gehen.
Ja, ich will sowieso hinterher noch auf die Rolle der Ökonomen kommen, aber ich würde ganz gerne jetzt ganz, wenn wir um das Thema Energie vielleicht kurz abzuschließen, sehen Sie eine Möglichkeit, die Energiekosten in Deutschland wieder runterzubekommen, und zwar schnell runterzubekommen oder einigermaßen schnell runterzubekommen? Oder sagen Sie, wir müssen uns damit abfinden, das Kind ist im Brunnen gefallen, das können wir nicht mehr sanieren, wir kriegen die Energiekosten nicht mehr runter und damit müssen wir uns auch faktisch endgültig von energieintensiven Industrien verabschieden?
Ja, das können wir ja gar nicht. Wir haben ja gar keine Alternative. Die Industrie ist nun mal energieintensiv. Wir können ja nicht uns nur irgendwelche Nischen aussuchen.
Das heißt im Klartext, was sollten wir tun, um die Energiekosten schnell runterzubekommen? Weil subventionieren kann es ja nicht sein. Industriestrompreis, das kann man ja auf Dauer nicht bezahlen.
Ja, die Subventionierung reduziert ja auch nicht die Kosten für die Volkswirtschaft. Die verlagert sich ja nur vom einen zum anderen. Das ist ja wirklich keine sinnvolle Lösung. Nee, ich würde sagen, wir sollten weiter Energie auf den Weltmärkten kaufen. Alles, was handelbar ist, können wir kaufen. Was wir kaufen, das können die anderen nicht verbrennen. Und wenn wir es dann verbrennen, hat das einen CO2-Ausstoß von null per Saldo. Ja, ich würde sogar so weit gehen, dass wir mit der Sequestrierung zusammen, die wir Deutschen dann betreiben, den Weltmarkt säubern, sag's mal so pointiert, möglichst weitgehend von Kohlenstoffen, die wir dann kaufen, verbrennen, nutzen und wo wir dann das CO2 in die Erde stopfen. Dann haben wir nicht nur neutral gehandelt, neutral wäre es unter jetzigen Bedingungen einfach zu kaufen, sondern wir haben einen echten Beitrag zur Verringerung des CO2-Ausstoßes der Welt geleistet. Das ist also eine totale Umkehr relativ zu der jetzigen Politik.
Aber würden damit ja aber den Strompreis nicht runterbekommen. Der Strompreis ist ja heute...
Doch, natürlich würden wir die Strompreise runterkriegen, wenn wir auf den Weltmärkten Kohle kaufen, Steinkohle, Braunkohle wird ja nicht gehandelt. Und wenn wir Gas kaufen, dann würden wir schon billiger sein können.
Würden Sie auch die CO2-Abgaben und Netzentgelte und ähnliche Dinge, weil wir brauchen ja ein bisschen mehr. Ich glaube, es hätte ich damit getan, wenn den Weg jetzt weitergehen. Wir sollten ja zum Beispiel auch wahrscheinlich im Süden eher neue Kraftwerke ans Netz nehmen, statt neue Leitungen zu bauen für hunderte von Milliarden vom Norden nach Süden.
Ja, der Süden hat ja mehr Sonne. Also so wie der Norden hier sich konzentriert auf die Windkraft, kann der Süden das mit der Solarenergie eher schaffen. Der Süden hat ja auch noch ein paar Atomkraftwerke, die gar nicht so schlecht sind, die erst eine kurze Laufzeit hinter sich haben. Die könnte man ja auch wieder reaktivieren. Das ist nicht erforderlich, hier auf dem bisherigen Kurs zu bleiben. Ich meine, das kostet ein bisschen Geld, aber doch viel weniger als ein neues Atomkraftwerk zu bauen. Da hätten wir billige Energie zur Verfügung.
Es würde wahrscheinlich auch weniger kosten als die über 20 Milliarden, die wir für die EEG-Umlage jetzt, also jetzt ja nicht mehr Umlage, wird die EEG-Gesetz zahlen müssen dieses Jahr für die Förderung von erneuerbaren Energien. Sie hatten einen anderen Punkt auch angesprochen und Sie haben gesagt nach dem Motto, ja, wir stehen natürlich vor einer wahnsinnigen demografischen Entwicklung. Diese demografischen Wege können wir ja nicht so einfach umkehren. Und die Migrationspolitik, das haben wir in vergangenen Diskussionen schon besprochen, ist ja nicht gerade geeignet, die Probleme zu lösen. Ich meine, ist nicht auch die Demografie letztlich etwas, was einen Strukturwandel einfach unwiederbringlich fördern muss, einfach deshalb, wenn ich davon ausgehen muss, ich habe keine Mitarbeiter in Zukunft, dann werde ich ja auch nicht unbedingt eine Fabrikation aufbauen.
Ja, kurzfristig ja, aber sagen wir mal, natürlich kann man eine Fertilitätspolitik machen und dafür sorgen, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Nun könnte man sagen, ja, Fertilitätspolitik darf ja nicht sein, weil man darf doch nie in die freie Entscheidung der Menschen eingreifen. Dem würde ich entgegenhalten, dass die jetzigen niedrigen Fertilitätsraten das Ergebnis einer massiven staatlichen Intervention bereits sind, die verzerrt, nämlich durch das Rentensystem. Das Rentensystem haben wir ja entwickelt quasi unter Bismarck und es hatte zur Folge, dass im Vergleich zu der Zeit vor Bismarck die Kinder privat an Wert verloren. Vor Bismarck war es klar, man musste sich ehelichen und Kinder haben, damit man im Alter zu essen hatte. Die Kinder versorgten einen, so war das in der ganzen Welt. Nach Bismarck sind die Kinder also praktisch sozialisiert worden in ihrer Schaffenskraft. Die haben dann in ein System eingezahlt und was da zur Verfügung stand, das wurde eben an die Generation der Eltern ausgegeben, egal ob sie nur Kinder hatten oder nicht. Und diese Sozialisierung der Kraft der Kinder, die durch die Leistung der Eltern ja auch praktisch ins Leben kam und Staatsbürger wurden, die fleißig arbeiten konnten, diese Sozialisierung hat wie alle Sozialisierungen dazu geführt, dass die Anstrengungen reduziert wurden, nicht? Die Investitionsanstrengungen im weiteren Sinne, also dass da nicht mehr investiert wurde in die Bildung von Kindern, Ausbildung von Kindern. Das können wir korrigieren. Also wir haben jetzt 1957, als Adenauer und Nell Bräuning darüber diskutierten, ob die Kinder in die Rentenformel gehörten, das alles schon mal durchdekliniert. Und der Adenauer hat gesagt, Kinder kriegen die Leute auch von alleine. Stimmte aber nicht, kriegten sie eben nicht. Im heutigen System hat man das Gefühl, wenn man Beiträge geleistet hat in die Rentenversicherung, dann hat man bereits eine sichere Miete auf eine Rente. Da hat man einen Anspruch. Aber das stimmt ja nur rechtlich, wir haben ein rechtliches Konstrukt erzeugt, das so ist, aber es ist ja nicht volkswirtschaftlich so, wenn alle Leute so denken und glauben, dass die Finanzierung ihrer Eltern durch die eigenen Rentenbeiträge, also nicht ihrer eigenen Eltern, sondern der Generation der Eltern durch die Rentenbeiträge schon ausreicht, um später wieder selber eine Rente zu kriegen, dann merken sie, dass das nicht der Fall ist, weil die Rente später kommt ja nur wieder von der neuen Generation von Menschen, von den Kindern, die man hat. Und wenn man keine Kinder mehr hat, dann kann man nur noch betteln gehen oder man muss sehen, dass man vorher Realkapital bildet. Das war die Idee mit der Riester-Rente, aber hat ja nicht so richtig funktioniert aus technischen Gründen, weil man da alles Mögliche prämiert hat, was gar nichts mit Realkapital zu tun hatte. Also von nichts kommt nichts, nicht? Wer im Alter ernährt werden will, muss eben in seinem Arbeitsleben zusätzlich zur Ernährung der Eltern, die ja nun mal ethisch geboten ist, auch noch was dafür tun, dass später Ressourcen da sind. Entweder kann man sparen und aus den Ersparnissen leben. Die Ersparnisse kann man weltweit irgendwie anlegen. oder man setzt Kinder in die Welt. Wer nichts tut, der kriegt auch nichts, der muss hungern. Diese Erkenntnis hat sich natürlich noch nicht verbreitet, aber sie ist ja unwiderruflich, also sie ist ja offenkundig, da kann man ja nichts dran ändern. Nicht? Gut, man kann jetzt Ersatzkinder aus dem Ausland holen, wie wir das seit Merkel getan haben, seit 2015 in großem Stil. Aber ob das die richtige Lösung ist, das weiß ich auch nicht. Denn es hat ja eine Sozialisierung der Migranten in anderen Kulturkreisen stattgefunden. Und da kann man also zwar alles aufholen, wenn man ab OVO anfängt, wenn sie als Babys kommen, aber nicht, wenn sie denn schon älter sind. Dann fällt das schwer, nicht? Man kriegt ja die Immigrantenkinder noch nicht mal in die duale Ausbildung rein, verweigern sich ja einfach dem, weil das kulturell nicht vorgesehen war, sowas.
Also. Ja, wir haben auch generell, wir wissen auch, dass die, wir haben es ja bei PISA auch gesehen, habe ich auch im Podcast besprochen, dass eben auch gerade dort die Leistungen deutlich abfallen, dass das deutsche Schulsystem sich gerade sehr schwer tut, auch mit Kindern mit Migrationshintergrund.
Ja, 20% der deutschen Erwachsenen können nur auf Grundschulniveau lesen. Das liegt natürlich daran, dass das die Immigranten sind, die selbst häufig noch gar nicht richtig in der Schule waren, weil sie aus Kriegsländern kamen, weil sie eine andere Sprache gesprochen haben, weil sie eine andere Schrift hatten, ist ja klar, dass die Schwierigkeiten haben mit der Ausbildung. Da muss man sehr viel nachinvestieren. Und die Frage ist eben, ob die Alternative nicht doch wäre, diese Diskriminierung des Kinderkriegens im deutschen Sozialsystem mal abzuschwächen, zumindest so, dass wieder mehr Kinder geboren werden. Die Franzosen haben uns das ja vorgemacht. In Frankreich hat eine Familie häufig drei Kinder, weil eben, wenn man die drei Kinder zusammennimmt, dann praktisch man schon einen riesigen Splitting-Vorteil hat, nicht? Die ersten zwei Kinder bringen schon Splitting-Vorteil und dann das dritte Kind nochmal. Man darf also dann praktisch, wenn man zwei Ehepartner da sind, das Einkommen durch vier teilen, geht mit dem geviertelten Wert in die Progressionstabelle rein, kommt mit einem ganz niedrigen Steuersatz raus und hat also insofern große Vorteile vom Kinderkriegen. Das könnte man ja nachmachen. Die Franzosen haben die Kinder auch in der Rentenformel drin. Da spielen sie eine Rolle. Die haben insgesamt sehr viel mehr Anreize, Kinder zu kriegen im System. Oder besser sollte ich sagen, sie haben weniger Fehlanreize, sie nicht zu kriegen im System. Denn die Ausgangslage ist ja nicht die freie Entscheidung des Menschen, um darauf nochmal zurückzukommen, sondern bereits eine durch massive staatliche Intervention verzerrte Entscheidung hin zu weniger Kindern. Und das müssen wir wieder normalisieren.
Das leuchtet mir ein. Und das andere ist ja auch das Thema Mobilisierung von Arbeitskräften. Wir haben ja Menschen im Lande. Jetzt haben wir gerade gesprochen, okay, es gibt einige vielleicht Zuwanderer, die wir doch ein bisschen besser ausbilden müssten. Aber wir haben auch sonst genug Menschen noch da. Also ist es nicht auch eine dringende Maßnahme zu sagen, wir erhöhen nicht nur einen Anreiz zum Kinderkriegen, sondern wir erhöhen auch den Anreiz zu arbeiten?
Ja, natürlich. Das ist das Bürgergeldthema. Das Bürgergeld ist halt ein Geld, was man kriegt, wenn man nicht arbeitet. Das war ja schon zur Schröder-Zeit das große Thema. Wie soll man eigentlich ein Sozialsystem aufstellen? Es ist klar, ein Sozialsystem muss denen, die nicht so leistungsfähig sind, dass sie von ihrer eigenen Hände Arbeit leben können, helfen. Aber sollte man ihnen helfen unter der Bedingung, dass sie selbst keinen Beitrag leisten? So ist das Sozialsystem gestrickt. Oder sollte man ihnen helfen unter der Bedingung, dass sie das mal tun, was sie können? Und wenn das dann nicht zum Leben reicht, kriegen sie oben noch was drauf. Also, dass sie zwei Einkommen haben, selbstverdientes Einkommen und Sozialeinkommen. Wenn man das so umstricken würde, also das Geld vor allem als Lohnzuschuss zur Verfügung zu stellen, dann würde ein Wunder passieren auf dem Arbeitsmarkt und wir könnten also diese 3 Millionen Arbeitslosen im Nu wegbringen. Als ich studiert habe, das glaubt man ja gar nicht, in Westdeutschland hatten wir 1970, gab es 150.000 Arbeitslose und da hat man davon gesprochen, ja, es gibt sowas wie eine natürliche Arbeitslosenquote, die ist eben 150.000. Jetzt haben wir nur gut in ganz Deutschland 3 Millionen und wir hatten schon mal 5 Millionen. Aber die 5 Millionen hat der Schröder runtergedrückt durch seine Reformen, indem er mehr Geld fürs Mitmachen und weniger fürs Wegbleiben bezahlte, hat er schon mal runtergedrückt auf die 3 Millionen und das war ein großer Erfolg.
Das heißt, Sie sehen so für so ein Modell wie in den USA mit der negativen Einkommensteuer. Wobei ich habe das mal so verstanden, dass es bei uns schwierig ist umzusetzen, weil einfach der Sockel so hoch ist, weil quasi die Grundversorgung viel höher ist als in den USA.
Genau, das ist das Verfassungsgericht, was dann sagt, also man muss, darf ja nicht unter einen bestimmten Mindestsockel fallen, der das Existenzminimum kennzeichnet. Aber das Verfassungsgericht hat natürlich nicht gesagt, dass man dieses Existenzminimum ohne Arbeit realisieren können muss. Das hat es nicht gesagt. Und da liegt denn also das Schlupfloch für die Politik. Die kann sagen, hier, wir schaffen ein System, wo jeder, der arbeiten kann, auch Arbeitsplätze findet. Und dann hat er mit dem, was wir an staatlichen Leistungen zur Verfügung stellen, genug zum Leben. Aber wir wollen ausschließen, dass jemand, der gesund ist und arbeiten kann, nicht arbeitet. Und das geht nur über einen Weg. Das ist die kommunale Arbeit. Mit allen Nachteilen, die man sich da vorstellen kann mit dem Staat als Arbeitgeber. Aber kommunale Arbeit, wenn die Kommunen verfügen könnten über die Arbeitslosen für einfache Arbeiten, die halt zu machen sind, dann wäre da schon mal ein gewisser Sockel an Arbeitseinkommen. Und wenn der Sockel nicht ausreicht, würde man als Sozialstaat noch was draufgeben müssen. Dann wären die Anreizstrukturen sofort verbessert. Das sind praktisch die 1-Euro-Jobs, die zur Schröder-Zeit schon eingeführt wurden. 1 Euro, 0 Euro macht keinen Unterschied, denn die Kernidee war, dass der Lohn schon in der Sozialleistung liegt, nicht? Die ja sowieso jeder bekommt. Und ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen müssen.
Und wäre das nicht, ich meine, ich kenne den Aufschrei, würde ich mal in der Gartenbauunternehmen nach dem Motto, dann können wir die Parks nicht mehr pflegen, weil das dann eben die Leute machen würden, die quasi
von der gut, es ist aber ökonomisch kein relevantes Argument, weil der Staat das Geld, was er sonst für Nichtstun ausgeben würde, ja zur Verfügung hat. Der könnte ja dann diesen Unternehmen zusätzliche Aufträge aus genau diesem Geld geben, dass sie noch weitere schöne Dinge machen. Die Gemeinden sind allesamt verschönerbar. Also da sind doch der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Also das Argument stimmt nicht, mit anderen Worten.
Okay, jetzt haben wir festgehalten, wir brauchen billige Energie, wir müssen die Arbeitskräfte mobilisieren. Wenn Sie jetzt im März zur neuen Bundesregierung gehen, was würden Sie der denn noch empfehlen? Oder würden Sie sagen, es ist eh schon hoffnungslos?
Nichts ist hoffnungslos. Also ich meine, sonst müssen wir ja praktisch auswandern. Das tun ja viele, aber das will ich nun, also halte ich für völlig falsch. Ich möchte mich nicht als Fluchthelfer betätigen, weder für Menschen noch für Kapital. Ja, also die vielen Investmentgesellschaften, die den deutschen Unternehmensgründern alternative Anlagemöglichkeiten in der Welt bieten, sind ja mehr oder weniger Fluchthelfer. Das ist legitim betriebswirtschaftlich, aber volkswirtschaftlich ziehe ich mir diesen Schuh nicht an. Wir müssen das jetzige System hier verbessern und wir müssen es wieder so attraktiv machen, dass das funktioniert. Und das ist ein großes Programm. Das ist nicht so ein kleines Programm. Das ist ein Programm, nochmal, das hat viel mit Migration zu tun, mit Kinderkriegen zu tun. Es hat was zu tun mit dem Verzicht auf unilaterale Klimapolitik. Also im Grunde brauchen wir eine totale Kehrtwende unserer Politik. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt kommt, ne? Ich meine, das ist ja eine normative Forderung, das glaube ich nicht. Da vergeht vielleicht noch eine weitere Legislaturperiode oder zwei. Spätestens dann, wenn die Babyboomer in der Rente sind und der Verteilungskonflikt zwischen Jung und Alt so richtig aufbricht in diesem System, weil es so wenig Junge gibt, wird man natürlich über grundlegende Änderungen nachdenken von der Art, wie ich sie hier erwähnt habe. Wir sind noch nicht ganz so weit in Deutschland, aber das wird zwangsläufig kommen. Und leider ist es so, die Politik, die Menschen, das ganze System marschiert so lange in eine Richtung, bis es sich eine blutige Nase holt. Und erst dann fängt man an, wirklich einen anderen Kurs einzuschlagen. Soweit sind wir noch nicht.
Ja, dann folge ich Ihnen. Dann wäre halt meine Sorge, dass halt bis dahin zu viel kaputt geht und es nicht mehr sanierungsfähig ist. Weil die Industrien, wenn die mal weg sind, kommen die nicht mehr zurück.
Ja, so ist das. Deswegen, mein alter Chef Herbert Timpf hat vor über 50 Jahren immer gesagt, Einsicht oder Erfahrung, das gilt in der Politik. Entweder seht ihr die Argumente ein, die Ökonomen haben, oder ihr müsst selber erfahren, was dabei rauskommt, wenn ihr es nicht einseht, nicht? Und man kann nur hoffen, dass die Einsicht dann doch vielleicht jetzt schon früher einsetzt. Ich muss sagen, also die gewisse Desillusionierung mit dieser grünen Politik aufgrund dieser Verbrennerverbote, die hat ja doch schon eingesetzt. Das hätte ich jetzt noch gar nicht so früh erwartet. Vielleicht ist es schon also der Beginn einer Kehrtwende. Wir werden es sehen.
Bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, würde ich ganz gerne mal kurz den Blick auf Europa richten. Ich meine, Sie haben ja sich auch immer intensiv beschäftigt mit der EU, auch mit dem Euro, Stichwort Target-Falle und Ähnlichem. Das ist ja ein weiteres Risiko. Jetzt ist es ja so, In meinen Worten, die EU und der Euro hängen an einem starken Deutschland. Deutschland, haben wir gerade diskutiert, hat sich mutwillig selbst ins Knie geschossen und die Folgen sind immer mehr sichtbar. Das heißt, wir können diese Rolle wahrscheinlich gar nicht so spielen, wie die anderen es erwarten. Gleichzeitig sehen wir in Frankreich Staatsschulden außer Kontrolle. Wir sehen in Italien die Wirkung von Transfers. Also wenn wir großzügig Geld überweisen, haben die dann auch teilweise dann Wachstumsraten über den Deutschen. Wie sehen Sie da die aktuelle Situation?
Ja, der Euro hat nun den Südländern, den Mittelmeerländern und Frankreich gehört dazu, künstlich niedrige Zinsen geschaffen durch die Haftungsunion, die er implizit bedeutete. Da hatten dann die Gläubiger, die den Staaten Geld geliehen hatten, weniger Angst vor dem Staatskonkurs und haben sich mit niedrigeren Zinsen begnügt. Und die Folge war, dass diese Länder sich über beide Ohren verschuldet haben. Das wollte man durch die ganzen Schuldengrenzen verhindern. Das hat aber hinten und vorne nicht geklappt. Die wurden ja einfach beiseite gewischt. Also das ist jetzt die Situation und man sieht, dass solche Schulden immer nur temporär helfen. In dem Moment, wo man das Geld ausgibt, scheint ja alles gut zu sein. Man kann Schuldscheine an die Welt verkaufen oder Waren verkaufen, exportieren, ja, um damit die Importe sich zu leisten und den Lebensstandard der Menschen dann zu ermöglichen. Aber das mit den Schuldscheinen hat eben ein dickes Ende, was hinterherkommt. Man muss die Zinsen ja bezahlen und man muss das irgendwann wieder zurückzahlen. Und da wird es immer schwieriger. Frankreich ist über die Stränge geschlagen. Italien ist über die Stränge geschlagen. Von Griechenland ganz zu reden. Griechenland hat man geholfen durch verschiedene Schuldenschnitte, die in der Summe auf praktisch ein geschenktes Sozialprodukt hinausliefen an die Griechen, nicht? Aber das kann man mit einem kleinen Griechenland machen. Das kann man ja nicht mit Frankreich machen. Und schon gar nicht wird man es eines Tages machen können, sollte Deutschland in ähnliche Schwierigkeiten kommen, wenn sich so diese wirtschaftliche Krise noch verstärkt. Also wir müssen jetzt abkehren von dieser Verschuldungspolitik in Europa insgesamt und wieder nur das ausgeben, was wir haben. Wir müssen strukturelle Reformen machen. Auch unilateral sollte Deutschland sich genau überlegen, ob es jetzt sich verschuldet, bloß weil die anderen es machen. Das Problem ist ja immer, in dem Moment, wo man das Schuldengeld hat und das vorausgabt, schafft man eine Binnenkonjunktur und treibt die Preise hoch. Das ist die große Gefahr, die ich für Deutschland sehe. Wir sind jetzt seit einigen Jahren dabei, uns relativ aufzuwerten, indem die deutschen Preise für die Güter des Bruttoinlandsprodukts schneller steigen als die im Durchschnitt der Eurozone. Wir werten sukzessive auf. Ja, und so eine Aufwertung, also real werten wir auch, wenn es in der Währungsunion ist. Solch eine Aufwertung ist gefährlich. Wir wiederholen im Moment einen Prozess, den nach dem Beitritt des Euro Griechenland und Italien und ähnliche Länder hatten, nicht? Billige Zinsen, Verschuldung, prima, Boom. Und dann kam das dicke Ende hinterher. Und jetzt sind wir auch gewesen in den letzten Jahren in dieser künstlichen, schuldenfinanzierten Boomphase. Man denke nur an das ganze Geld, was hier aufgenommen wurde in der Corona-Krise. Wenn wir jetzt weitermachen damit, ja, wie das einige ja vorschlagen, dass wir die deutsche Schuldengrenze beseitigen, das Grundgesetz ändern, dann Gnade Gott. Also dann wird dieser Aufwertungsprozess, den wir schon erlebt haben, sich noch intensivieren und wir werden innerhalb Europas massiv an Wettbewerbsfähigkeit verlieren. Davor kann ich nur warnen. Also so billig kommen wir da nicht von weg, dass wir einfach das Geld uns leihen und letztlich uns drucken lassen von der Zentralbank, was ja dahinter steht, weil die Papiere kauft. Nee, wir müssen schon schmerzliche, harte Reformen machen und da kommt es schon drauf an, jetzt so eine Schweiß- und Tränen-Strategie zu fahren, wo man den Leuten also wirklich unverblümt sagt, wie es ist, und die Parteien allesamt zwingt, Abschied zu nehmen von ihren Blütenträumen, die sie bislang hatten.
Kann ich da mal kurz nochmal nachfragen, weil es gibt ja andere Ökonomen, also ich nehme jetzt mal Flassbeck, ich komme mal auf alle Ökonomen Schluss noch, aber nehmen wir als Beispiel, der würde ja sagen, es ist doch gut, wenn wir aufwerten, weil dann haben wir nicht mehr solche Ungleichgewichte im Euro. Ich meine, es gibt ja auch die Argumentation, dass wir mit den Hartz-Reformen einen Lohnkostenvorteil erarbeitet haben und damit erst die Ungleichgewichte geschaffen haben. Also könnte man nicht auch positiv sagen, super, wir verlieren unseren Wettbewerbsvorteil im Euro und damit ist alles besser, weil wir mehr ausgeglichenen Handel haben?
Ja, was Herr Flassbeck sagt, das ist ja meine alte These. Ich meine, er dreht es nur bewertungsmäßig um, aber inhaltlich ist es ja so. Wir haben abgewertet gegenüber den anderen Ländern, aber nur dadurch, dass die inflationär auf die Tube gedrückt haben. Also so ist ja die Realität. Deutschland hat ja auch nicht die Preise gesenkt in den ersten Jahren des Euro, sondern die anderen haben sie dramatisch erhöht, weil sie sich der Druckerpresse und der Schuldenmaschinerie bedient haben und Geld für alles und jedes hatten. Das war Nachfrage, das trieb die Preise und machte die Wettbewerbsfähigkeit. Wettbewerbsfähigkeit kaputt. Ja, das darf eben nicht sein. Wir müssen in ein Gleichgewicht reinkommen. Aber wir sehen ja an der Krise der deutschen Industrie im Moment, dass wir auch ein Wettbewerbsproblem haben. Also ich glaube, da ist jetzt zu viel Altruismus verlangt, wenn man sagen würde, die Deutschen sollten jetzt mal fleißig weiter Geld ausgeben, damit sie ihre Wettbewerbsfähigkeit über eine spezifische Inflation in Deutschland noch weiter kaputt machen, bloß um den anderen Europäern zu helfen. Also so weit geht's ja noch nicht.
Zum Sparen noch mal ganz kurz. Es gibt Ökonomen, die würden sagen, sobald der Staat spart, haben wir weniger Wachstum. Weil weniger Nachfrage, insofern weniger Wachstum. Und ich denke mir immer so unter dem Motto, ja gut, wenn man so argumentiert, dürfte man ja nie sparen. Aber wenn jetzt die Euro...
Das ist natürlich völliger Unsinn. Das sagen auch Ökonomen nicht. Das sagen die Politiker. Die reden immer von Wachstum, wenn man Schulden macht und wenn man weniger spart. Denn Schulden sind ja Entsparen des Staates. Also die Volkswirtschaft spart dann weniger. Wachsen kann man im Gegenteil nur, wenn man keine Schulden macht, wenn man spart, weil das Kapitalbildung ist und die Kapitalbildung ist die Basis des zukünftigen Einkommens und des Produktionspotenzials. Was man erzeugen kann, und das ist halt diese Wechselwirkung, die immer das schwierig macht für Laien, das zu verstehen, ist ein Nachfrageboom. Aber der Nachfrageboom ist temporär und der geht zulasten der Kapitalbildung, die in Wahrheit das langfristige Produktionspotenzial bestimmt. Und die Ökonomen, wenn sie von Wachstum sprechen, meinen nicht die Veränderung des Auslastungsgrades des Produktionspotenzials. Das nennen wir ja nicht Wachstum, sondern Wachstum in der Wachstumstheorie ist ja ein breites Feld in unserer Disziplin, meint immer die Verbesserung der Angebotsbedingungen des Produktionspotenzials selber und das geht nur durch Realkapitalbildung und Humankapitalbildung, wobei eben mit Humankapitalbildung die bessere Ausbildung in den Köpfen der Menschen gemeint ist.
Also wenn wir jetzt in Europa die Staatsfinanzen unter Kontrolle bringen, das wäre ein schönes Szenario. Auf der anderen Seite, ich bin jetzt vielleicht so ein politischer Realist und sage, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in Frankreich, Italien, dass das erfolgen wird. Auch gerade in Frankreich nicht. Die Mehrheit im Parlament ist gegen Sparen. Wenn jetzt wir uns die Währung mit denen teilen und die eigentlich nicht sparen und die Schulden weiter wachsen und alles so ein bisschen machen wie die USA, dann wäre in meiner Welt irgendwann die EZB gefordert. Jetzt werden Sie sofort sagen, die darf aber nicht. Ich würde sagen nach dem Motto, naja, letzten 10, 15 Jahren hat aber bewiesen, dass sie viele Dinge macht, die sie eigentlich wahrscheinlich nicht tun sollte und nicht dürfte. Dann haben wir einen tendenziellen inflationären Euro. Das gilt ja bei uns dann auch, weil die Inflation, die werden wir uns nicht ganz ziehen können.
Nee, geht bei uns eben nicht. Wir müssen es ja nicht mitmachen.
Ja, aber die Euros, die Frankreich schafft, die werden ja dann auch in ganz Europa gelten. Dann werden wahrscheinlich die Tage-2-Forderungen wieder anwachsen und ähnliches.
Ja, aber führen in Frankreich zu einer Inflation und zunächst einmal nicht in Deutschland. Das würde also die reale Aufwertung, die wir auch für Deutschland gesehen haben in den letzten Jahren. Wir hatten ja diesen gewaltigen Boom dadurch, dass das Fluchtkapital seit 2010 nach Deutschland kam und in die Immobilien und sonst wohin. Also diese Aufwertung würde ja wieder befeuert, wenn wir das mitmachen. Und wenn wir es nicht mitmachen, dann verbessert sich die Situation für Deutschland.
Aber ich würde das einhaken, nehmen wir mal Euro-Schweizer-Franken-Wechselkurs. Ich meine, der Franken hat, glaube ich, oder Euro hat gegenüber Franken über 40% verloren in den letzten 10 Jahren seit Beginn der Euro-Krise, gegenüber dem Dollar 30%. Das ist ja auch eine Auswirkung. Also ich meine, ich sag's mal so, wir bleiben solide, Frankreich und Italien bleiben unsolide, dann wird einfach der Euro immer weiter schwach werden. Dann werden wir zwar, haben wir vielleicht exportmäßig einen Vorteil davon, weil wir dann einen schwachen Euro haben zum Export, aber eigentlich reduziert es den Wohlstand von uns Deutschen noch auch, weil wenn wir in die USA fahren, dann können wir dann wahrscheinlich uns nur noch McDonald's leisten, aber kein Steakhouse mehr.
Ja, natürlich sind wir insofern betroffen. Die Euro-Abwertung ist dann die Korrektur dieser Inflation, die man auch durch die Staatsverschuldung in Europa hervorgerufen hat, nicht? Das gleicht das ja wieder aus. Ich meine, die Kehrseite der Inflation sind die starken Lohnsteigerungen, die wir hatten. Und die Abwertung des Euro, wenn wir nach Amerika fahren, gleicht das also wieder aus. Obwohl die Abwertung jetzt noch stärker ist zurzeit. Ja, also seit der Trump da an der Regierung ist, wertet der Euro sehr stark ab. Warum? Weil man denkt, dass in Amerika bessere Standortbedingungen sind, weil das Kapital aus der Welt nach Amerika läuft, auch speziell aus Europa. Und das ist eine Nachfrage nach Dollars, treibt den Dollar hoch. Und den Euro in den Keller, ja. Ja gut, sollen wir uns auch verschulden, bloß weil die anderen das machen? Also noch
das ist
mal.
Meine Frage, ja, weil ich halt sage dem Motto, ja gut. Ja,
aber Sie müssen mein Argument akzeptieren. Das Argument ist, wenn wir uns auch verschulden, dann kommt es auch hier zu entsprechendem Inflationsdampf in Deutschland und dann verspielen wir die Chance, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu halten. Und wenn wir genauso inflationieren wie die anderen, dann wird die Wettbewerbsfähigkeit auch weiter zurückgehen.
Jetzt will ich nur mal so als Laie nochmal nachfragen, oder kommt Sie auch ein bisschen darauf an, wofür wir uns verschulden? Also wenn wir jetzt uns verschulden würden, zum Beispiel um Steuern-Abgabensystem massiv zu reduzieren, die Abgaben zu reduzieren, dann hätte die Privatwirtschaft auf jeden Fall schon mal einen Attraktivitätsvorteil. Der Standort wäre attraktiver. Wenn wir quasi die Energiepolitikwende so vollziehen, wie von Ihnen angekündigt, und sagen nach dem Motto, okay, wir verschulden uns jetzt meinetwegen, um diese CO2-Speicher zu finanzieren als Beispiel. Wären das nicht vielleicht Dinge, wo wir den inflationären Effekt verhindert, aber gleichzeitig unsere langfristige Wettbewerbsfähigkeit doch stärken könnten?
Naja, kurzfristig dominiert immer der Nachfrageeffekt bei der Verschuldung. Und die Angebotseffekte kommen langfristig. Die sind pro Jahr anfangs viel kleiner. Und sei es noch das schönste Ziel, was man hat, Autobahnen zu bauen, Infrastruktur, auch Verteidigung und so weiter. Alles ist Nachfrage, alles erzeugt eine Inflation, alles reduziert die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft im Euroraum. Das muss man halt sehen. Da kommt man ja nicht drum herum um dieses Ziel. Und dieses Argument, dass das um die relativen Preise im Euroraum geht, das wird ja auch in der Öffentlichkeit überhaupt nicht diskutiert. Das ist überhaupt nicht existent. Dabei ist es ein wesentlicher Punkt. Und da brauchen wir nur in die Geschichte des Euro zurückschauen, in die ersten Jahre, wie die Südländer ihre Wettbewerbsfähigkeit verspielt haben durch ihre Verschuldungspolitik. Erstmal tolle Party, ja, und nachher kommt noch eine lange Phase des Katers hinterher. Das sollten wir nicht nachmachen. Ich bin strikt dagegen. Man kann nur die Ressourcen verbrauchen, die man hat.
Herr Professor, meine letzte Frage geht an Ihre Zunft, weil Sie haben jetzt mehrmals angesprochen, es fehlte in der Regierung Merkel an ökonomischem Sachverstand. Es fehlt erst recht jetzt in der jetzigen Regierung an Sachverstand, der jetzt am Ende ist. Aber es wimmelt ja von Ökonomen. Es gibt ja nicht nur Sie, es gibt ja eine Fülle von Ökonomen. Entweder warum haben die anderen Ökonomen sich nicht so geäußert oder warum gibt es immer bei zwei Ökonomen vier Meinungen. Ist das jetzt so, weil die, ich bin jetzt ja der Außenstehende, hängt das damit zusammen, dass Institut A ist eben eher finanziert von SPD-Regierung und Institut B ist eher finanziert von der Unionsregierung? Oder woran liegt das, dass die Ökonomen das mitgemacht haben in den letzten Jahrzehnte und nicht lauter früher Alarm geschrien haben? Und auch warum jetzt, warum sie heute immer vorhersehbar mit ihren Unterstützungen eigentlich dann oftmals parteinah sind?
Ja, also erstmal ist das ja nicht so, dass die Ökonomen nicht Alarm gerufen haben. Also die Alarm.
Gut, Sie haben Alarm gerufen, aber es war.
Ja, auch noch einige andere. Also so ist es wirklich nicht. Schauen Sie mal auf die Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats beim Wirtschaftsministerium und so weiter. Die werden ja nicht zur Kenntnis genommen. Das Problem ist, dass die Presse ganz anders gestrickt ist als wir Ökonomen. Da sind ja ein paar Ökonomen dabei, die will ich dann ausnehmen, aber der Löwenanteil der Journalisten, die sich zu wirtschaftlichen Themen äußern, hat von Ökonomie wenig Ahnung. Ja, die haben das einfach nicht gelernt. Wie können sie dann auch? Und wenn die jetzt einen Ökonomen fragen, so einen normalen Ökonomen, der kommt jetzt mit Liberalismus und Marktwirtschaft und so weiter, den würden sie am liebsten gleich im rechten Lager verorten und sonst wo, weil sie nichts von Liberalität halten, sondern an eine zentralplanungsverordnende Wirtschaft denken. Wenn die jetzt da so einen Ökonomen fragen wie mich und hören da eine Meinung, dann suchen sie sich aus den Tausenden von Ökonomen, die es sonst noch so gibt in Deutschland, dann irgendeinen heraus, der jetzt genau das Gegenteil sagt. Ja, das liegt an der Selektion. Das ist ja nicht ein repräsentativer Durchschnitt der Meinungen der Ökonomen. Überhaupt die Presse, ihre ganze Meinungsmache zieht aus der Selektion von Informationen. Es wird ja nichts Falsches gesagt. Aber häufig ist das so tendenziös dadurch, dass man das, was nicht in den Kram passt, einfach kurz hält in der Berichterstattung und das in den Vordergrund stellt, was einen unterstützt. Das Prinzip Diapositiv, nicht? Wissen Sie, ein Diapositiv, da schicken Sie weißes Licht aus der Glühbirne da rein und das Diapositiv nimmt da viele Farben raus. Und so können Sie durch bloßes Weglassen von Farben an der Leinwand jedes beliebige Bild erzeugen. Und das ist, sagen wir mal, mein Modell der Presse. Ja, durch das Weglassen von Informationen kann man alles Mögliche darstellen an Bildern, wie die Realität sein sollte. Und da haben wir hier ein Problem. Dieser medial-politische Komplex, der sich da wie so eine Echokammer über dem Volk entwickelt hat, der hat wenig Ahnung von Ökonomie. Das findet da kaum statt, sondern das sind moralische, skandalisierende, idealisierende
Argumente um Meinungen sind die Leute, die sich da äußern, nicht verlegen. Die Argumente werden gar nicht gebracht. Schauen Sie mal in eine normale Zeitung rein. Wie viele Argumente sehen Sie denn überhaupt? Eine seriöse Zeitung versucht das, aber häufig sind es doch nur Meinungen. Und wenn Sie das Fernsehen anschalten, der eine Politiker hat die Meinung, der andere hat die Meinung, der dritte hat wieder eine andere Meinung. Ja, Herr Gott nochmal, mich interessieren doch nicht die Meinungen. Das ist doch irrelevant, sondern die Argumente. Aber die Argumente versteht man nicht, wenn es ökonomische Argumente sind. Es ist einfach eine Spur zu hoch für viele. Und deswegen setzen sich auch diese Meinungen durch in der Berichterstattung. Das führt eine totale Verflachung des öffentlichen Diskurses hat es gegeben in den letzten Jahren. Und diese Verflachung hat auch zu den großen Fehlentscheidungen der vergangenen Regierungen beigetragen.
Was aber übersetzt heißt, wir müssen erst mal zu einer Situation kommen, wo diese Echokammer die Realitäten nicht mehr länger leugnen kann oder beschönigen kann.
Ja, das ist eben die blutige Nase. Leider. Nicht? Einsicht oder Erfahrung. Das sind die Möglichkeiten, die ein Volk hat. Und leider funktioniert es mit der Einsicht nicht, also kommt die Erfahrung.
Herr Professor Sinn, das war ein pointiertes Schlusswort. Ich würde sagen, damit hören wir auf. Es war kein positives Ende. Vielleicht leistet ja der Podcast einen kleinen Beitrag dazu, dass die Einsicht doch noch vor der Erfahrung kommt. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und vielen herzlichen Dank für Ihre Einsichten. Soweit mein Gespräch mit Professor Hans-Werner Sinn. Professor Sinn hat genau vor dem gewarnt, was inzwischen eingetreten ist. Die Schuldenbremse wurde aufgeweicht. Das Rentensystem wurde weiter ausgebaut. Das Bürgergeld bleibt im Kern, heißt nur anders. Die Energie- und Industriepolitik wurden nicht geändert. Und die fiskalische Verschlechterung Deutschlands ist laut IWF die größte unter allen Industrieländern. Am Sonntag hat Daniel Gross hier dargelegt. Die EU braucht kein höheres Budget, sondern eine bessere Verwendung der Mittel. Heute stellen wir fest, die EU kann nur dann besser werden, wenn ihre größten Mitgliedstaaten, allen voran Deutschland, endlich liefern, und das tun, was wir alle wissen, was getan werden muss. Sinn hat gesagt, was getan werden muss, und er hat nach wie vor recht. Es ist, das sehen wir ganz deutlich, nicht das fehlende Geld, was uns zurückhält. Es fehlt der politische Wille, das zu tun, was die ökonomische Vernunft seit Jahren verlangt. Eine Bundesregierung, die für die EU mehr Reformbereitschaft fordert, das macht der Herr Merz durchaus, sollte zuerst selbst eine Reformbilanz vorlegen können, die diesen Namen verdient. Heute kann sie das nicht. Noch hat sie die Chance, ihre Bilanz zu verbessern. Soweit, liebe Hörerinnen und Hörer, die heutige Ausgabe von BTO Refresh. Ich freue mich wie immer auf Fragen, Feedback, Kritik und Anregungen und auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag, wenn es wieder heißt, BTO ist online. Bis dahin alles Gute. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.